möchte euch einladen, wenn ihr könnt und mögt, zur Textlesung aufzustehen. Und ich lese aus 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 11. Die Geisteswirkung und Gnadengaben in der Gemeinde. Über die Geisteswirkung aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilung in demselben Geist. Einem anderen Wirkung von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Dies ist das Wort des Herrn. Dank sei dir, Gott. Ihr dürft euch setzen. Ich bete noch. Ja, komm, Heiliger Geist, heute Morgen auch im Predigttext, durch die Predigt, durch die Worte, die jetzt folgen werden, und sprich. Ich bitte dich, dass unsere Herzenstüren offen sind, das zu empfangen, was du uns heute mitgeben möchtest. Und dass du dann unsere Hände und Füße, unser ganzes Sein befähigst, das auch in den Alltag mit reinzutragen. Danke, Jesus. Amen. Ich habe euch heute ein paar Real-Life-Geschichten mitgebracht. Und die erste ist folgende. Vor einigen Jahren kam Pete Hughes, einer meiner engsten und vertrauten Freunde, in die Gemeinde, die ich damals in Brooklyn leitete, um dort zu predigen. Als er zum Abschluss ein Gebet sprach, sagte er: Ich habe diesen quälenden Gedanken und vielleicht ist es ja Gott, also wage ich es einfach. Ich glaube, hier im Raum ist jemand, der wegen seiner Zähne sehr verlegen ist. Das beschäftigt dich ständig. Du achtest darauf, wie du lächelst und versuchst nicht zu lachen. Du lässt nie deine Schutzhaltung fallen und hörst nie auf, darüber nachzudenken. Und ich glaube, Gott möchte dir heute seine Liebe zeigen, indem er dich von diesen Selbstzweifeln befreit. Am frühen Morgen hatte Pete in unserer Schwesterkirche auf der anderen Seite der Stadt gepredigt, also fügte er hinzu, um ganz ehrlich zu sein, genau das habe ich heute Morgen auf der anderen Seite der Stadt gesagt und niemand hat darauf reagiert. Vielleicht liegt es also einfach an etwas Seltsamem, das ich gestern Abend vor dem Schlafengehen gegessen habe. Aber ich fühle mich dazu geführt, diese Einladung noch einmal auszusprechen. Wenn du dich darin wiedererkennst, glaube ich, dass Gott dir heute begegnen möchte und ich würde sehr gerne mit dir beten. Und tatsächlich, kaum hatte Pete zu Ende gesprochen, eilte ein Mann direkt nach vorne. Ich war heute Morgen beim Gottesdienst, sagte er unter Tränen, während Pete ihm die Hand auf die Schultern legte, um für ihn zu beten. Als du diese Worte gesagt hast, wusste ich, dass sie für mich bestimmt waren, aber ich habe mich nicht getraut, nach vorne zu kommen. Ich habe die Kirche verlassen, aber ich konnte den Gedanken einfach nicht loswerden, dass ich darauf reagieren sollte. Ich bin quer durch die Stadt gefahren, um genau diese Predigt eine Stunde später zu hören und habe mir gesagt, okay Gott, wenn er es noch einmal sagt, gehe ich nach vorne. Das ist nicht das Beste daran. Dana, eine meiner engsten Freundinnen, kam an jedem Sonntag während der Gebetszeit nach vorne. Unter Tränen sagte sie: Tyler, ich wollte dir heute eigentlich sagen, dass ich mit dem ganzen Kirchenkram fertig bin. Ich weiß gar nicht mehr, woran ich eigentlich glaube, aber wenn Gott so ist, mächtig genug, um zu erschaffen, aber persönlich genug, um zu einer einzelnen Person über deren Unsicherheit mit dem Lächeln zu sprechen, dann möchte ich ihn kennenlernen. Wer mag solche Geschichten? Und wie geht's dir damit? Was kommen für Gefühle hoch, wenn du das hörst? Was löst es bei dir aus? Verwunderung? Neugier? Sehnsucht? Angst? Skepsis? Zweifel? Wir sind gerade in einer Predigtserie, die wir nennen, sein Zeugnis seiner Gnade zu werden. Und das können und das tun wir nur durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und Hannah hat diese Predigtserie damit begonnen, uns den Heiligen Geist vorzustellen, wer der Heilige Geist eigentlich ist und wo sein Wirken durch Menschen, durch die gesamte Bibel vorzufinden ist. Von einzelnen, von Gott auserwählten Menschen hin zu allen, die Jesus nachfolgen und sich für das Wirken des Heiligen Geistes öffnen. Sie hat das vorhin schon gesagt, wandelnde Zelte, die mit der Gegenwart Gottes durch ihre Nachbarschaft laufen und Menschen dadurch begegnen. Und vor der Sommerpause habe ich versucht, die Frage zu beantworten, was es von unserer Seite aus benötigt, welche Haltung es braucht, um vom Heiligen Geist erstmalig und dann auch immer wieder neu erfüllt zu werden. Und du kannst die Predigt nachhören, dann findest du auch raus, was Shapewear nicht mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Und heute und in 14 Tagen möchte ich konkret darüber sprechen, was der Heilige Geist durch uns und in uns wirken will. Und dafür habe ich heute neben ein paar theologischen Nuggets einfach Geschichten von Menschen mitgebracht, die das heute und auch in der frühen Kirchengeschichte bezeugen können, die aber nicht in der Bibel zu finden sind. Und wenn wir bei der Textlesung gerade genau hingehört haben, dann finden wir im 1. Korinther 12 insgesamt 9 Wirkungen des Heiligen Geistes. Und ob das komplett ist, kann ich nicht sagen, aber vielleicht nicht. Aber diese hier finden wir. Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, einen besonderen Glauben, Heilung, andere Wunderwirkungen, Weissagung bzw. Prophetie, Geisterunterscheidung, Sprachengebet bzw. Zungenrede und die Auslegung des Sprachengebets. Und je nachdem, ob und wie du im christlichen Glauben erzogen wurdest oder auch gar nicht, bin ich mir wohl bewusst, dass du ganz unterschiedliche Reaktionen bei diesem Thema hast. Wenn du diese Liste liest, denkst du vielleicht, ich weiß nicht so recht oder auf jeden Fall, komm mal, lass uns damit starten und weitergehen. Möglicherweise hast du aber auch seltsame oder sogar manipulative Erfahrungen mit Christen gemacht, die von sich behaupten, solche Dinge durch den Heiligen Geist wirken zu können. Und ich gebe zu, dass die Kirche sowohl historisch als auch in der Gegenwart dazu neigt, sich an zwei wenig hilfreichen Modellen zu orientieren. Entweder die Ausdrucksformen des Heiligen Geistes durch uns als alles oder die Wirkung des Heiligen Geistes als nichts. Auf der einen Seite finden wir diesen ekstatischen Ausdruck als das Hauptgeschehen der versammelten Gemeinde. Und ironischerweise sind in solchen Kontexten meistens oder ist der Heilige Geist meist eher eine Kraftquelle und nicht die dritte Person der Trinität. Oder man sucht so einen Rauschzustand, den es zu erreichen gilt. Das ist überhaupt nicht hilfreich. Und auf der anderen Seite stehen diejenigen, die gegenüber den Gaben oder Wirkungen des Heiligen Geistes eine völlig passive Haltung einnehmen. Zwei Extreme, die beide nicht hilfreich sind. Aber das ist historisch auch nichts Neues. Beispiele dafür finden wir selbst im Neuen Testament und in den, vor allem in der Apostelgeschichte und den Evangelien. Was sind also typische Mythen oder Irrtümer, die wir in der Kirche im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist vorfinden und die wir zuerst einmal anerkennen müssen, damit wir uns auch gesund darauf einlassen können und der Heilige Geist in uns und durch uns mehr wirken kann. Und der erste Mythos, den ich euch mitgebracht habe, ist nur damals, aber nicht heute. Einige Christen, insbesondere in der westlichen Kirche, die einen hohen Stellenwert auf Gottes Wort und die intellektuelle Seite unseres Glaubens legen, neigen dazu, in Bezug auf solche Erfahrungen entweder zu viel Kontrolle auszuüben oder passiv zu sein oder zu sagen, gibt's eh nicht, hat nie stattgefunden und wird es auch niemals geben. Manche, die daran glauben, dass es im Neuen Testament stattgefunden haben, haben vielleicht eine, das nennt sich cessationistische Haltung, was bedeutet, dass das Wirken des Heiligen Geistes noch bei den ersten 12 Aposteln so war, aber dann mit dem Tod von denen aufgehört hat. Und natürlich gibt es, wie bereits gesagt, immer wieder Menschen, die im Namen des Heiligen Geistes Missbrauch und Manipulation betreiben. Aber ich finde oft bei solchen Menschen, die so sachlich und nüchtern daran gehen, dass man tendenziell diesem Ganzen misstraut. Und eigentlich sollte uns all das, was wir vielleicht gelesen haben oder erleben, nicht so eine allgemeine Skepsis geben, dass wir uns für Erfahrungen, die Gott uns eigentlich geben und schenken möchte, nicht mehr öffnen. Jesus selbst hat gesagt, kurz bevor er in den Himmel fährt zu seinen Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Nirgends lesen wir im Rest des Neuen Testamentes, dass die Kraft zum Zeugnis, das Wirken des Heiligen Geistes nach dem Tod der ersten Apostel aufhören würde. Und das ist auch nicht das Zeugnis der Kirchengeschichte der letzten 2000 Jahre. Der zweite Mythos, den ich für euch habe, ist, nur in bestimmten Kirchen, durch bestimmte Leute, die eine besondere Gabe dafür haben. Abgesehen davon, dass es in der Kirche der ersten 200 Jahre nur wenig Struktur und keine theologischen Differenzen gab, die zu theologischen Spaltungen oder konfessionellen Spaltungen geführt hätte, kann man von solchen Geschichten vom Wirken des Heiligen Geistes in fast allen Konfessionen lesen. Wo immer Menschen sind, die daran glaubten, dass Gott auch heute noch so wirken kann, passieren solche Dinge. Wo immer Menschen sind, die Jesus nachfolgen, daran glauben und dafür offen sind, können, und ich würde von dem, was ich selbst erlebt habe, auch sagen, werden solche Dinge passieren, die wir im 1. Korinther 12 beschrieben sind, passieren. Es braucht keine besondere Persönlichkeit, jemand so lauten wie ich. Und es gibt auch keine geistliche Elite der Geisteswirkung oder eine magische Schule, wo man das lernt. Es gibt Christen, die daran glauben und dafür offen sind und solche, die es nicht glauben und oder nicht dafür offen sind. Und der dritte Mythos, den ich euch mitgebracht habe, ist, nur wenn man auch genug und richtig glaubt, passieren solche Dinge. Glaub mir, als ich als 13-jährige dunkle dämonische Mächte auf einer Klassenfahrt austrieb, hatte ich kaum Ahnung, was da passierte. Als ich anfing, in Zungen zu sprechen, war ich skeptisch, aber voller Sehnsucht nach mehr. Wenn ich prophetische Eindrücke empfange und sie öffentlich weitergebe und Menschen hinterher zu mir kommen und sagen, boah, Gott hat das echt in mich hineingesprochen durch dich, begebe ich mich immer noch aufs Wasser. Wenn ich für kranke Menschen bete, habe ich Zweifel. Aber ich glaube, dass das ausreicht. Denn nichts davon kann ich aus meiner eigenen Kraft heraus tun. Aber ich kann mich verfügbar machen, jeden Tag aufs Neue, damit Gottes Geist mehr durch mich wirken kann. Ich habe Glauben und ich habe Sehnsucht danach, dass Gott all das tun kann und will. Aber ich habe auch immer wieder Zweifel daran, ob er das durch mich tun kann und will. Also auch ich gehe aufs Wasser immer wieder. Aber um das übernatürliche Leben im Reich Gottes zu erfahren, müssen diejenigen unter uns, die sich in einer Form der Spiritualität wohlfühlen, die von Eloquenz und Vorhersehbarkeit geprägt ist, sich mit einer Spiritualität vertraut machen, die von Risiko und Demut und einer Kraft gekennzeichnet ist, die sich unserer Kontrolle entzieht. Wir müssen unsere Komfortzone verlassen und uns in der Ausübung der Kraft des Heiligen Geistes aufs Wasser begeben. Also lasst mich euch ein paar weitere Geschichten erzählen. Kann mir jemand ein Glas Wasser bringen? Dr. Chloe Sword ist die nationale Leiterin von Alpha UK im Und im Jahr 2021 schloss sie ihre Promotion mit einer Arbeit über Heilungswunder in Wales ab, die sie im März in ihrem ersten Buch veröffentlicht hat. Und ihren ersten eigenen Heilungsmoment beschreibt sie in diesem Buch so. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich zum ersten Mal ganz allein für jemanden um Heilung betete. Ich war 17 und hatte gerade meine allererste Fahrstunde. Ich saß auf dem Fahrersitz neben Lucy, meiner Fahrlehrerin, und sie drehte sich zu mir und sagte, Chloe, bevor wir loslegen, muss ich dir noch was sagen. Bitte lass den Motor nicht absterben und bremse nicht so stark. Ich erinnere mich, dass ich dachte, wow, die ist ja eine strenge Fahrlehrerin. Sie fuhr fort, ich habe Ischias-Probleme und leide täglich unter Schmerzen. Wenn du den Motor abwirkst oder stark bremst, bekomme ich wieder Krämpfe und liege wochenlang im Bett. Dann kann ich erst in Ewigkeiten wieder eine Fahrstunde mit dir machen. Also nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und sagte, ich bin Christin und in meiner Gemeinde beten wir oft für Menschen, die Schmerzen haben. Möchtest du, dass ich für dich bete? Sie sagte, naja, ich bin nicht religiös. Ich bin nicht religiös. Moment. Jetzt bin ich verrutscht. Aber mach ruhig. Ich legte ihr im Auto etwas unbeholfen die Hand auf den Rücken und sagte, im Namen Jesu, geh weg, Schmerz. Jesus, bitte heile Lucy jetzt. Lucy drehte sich zu mir um und sagte, wow, ich weiß nicht, was du gerade gemacht hast, aber mein Rücken füllt sich mit Wärme. In diesem Moment verschwand der ganze Schmerz und obwohl ich zweimal den Motor abwürgte, hatte Lucy keine Schmerzen mehr. Und während ich herumfuhr und den zweiten und dritten Gang einlegte, fing Lucy an, mir Fragen über die Kirche, den Glauben, über Heilung und Jesus zu stellen. Ich wünschte, das wäre meine Geschichte, die ich heute erzählen würde an diesem Punkt. Aber ich hoffe darauf, dass ich das irgendwann darf. Ich habe Chloe vor 3 Jahren bei der ersten Lead-Konferenz, also der Alpha-Konferenz in London kennengelernt. Dort wurde sie interviewt zu genau dieser Sache und ich habe das irgendwie damals nicht so richtig geblickt, aber neulich wurde mir eine ihrer Predigten wieder gezeigt auf YouTube und ich habe gedacht, okay, das höre ich mir jetzt nochmal an. Und dort sprach sie, als wäre Heilung ein ganz normaler Aspekt ihrer Jesus-Nachfolge. Und zwar nicht nur für sich selbst. Was aber genauso spannend ist, wie sie auf diese Doktorarbeit gekommen ist. Ihr säkularer Theologieprofessor, verstehe nicht, wie das funktioniert, aber wollte unbedingt, dass sie promoviert. Und sie hat nebenbei noch gearbeitet und hat sich dann durchgerungen, auf eine Promotion in Teilzeit es zu wagen, aber schnell festgestellt, dass das erste Thema, was sie sich ausgesucht hatte, nämlich wie lässt sich das Evangelium der Gen Z am besten vermitteln, nach 2 Jahren Forschung mehrfach vergriffen war. Also ging sie zu ihrem Prof und sagte ihm, dass ihr Thema bereits veraltet ist und sie sich etwas anderes aussuchen müsste. Und daraufhin fragte er sie nach einigen ihrer Erkenntnisse über die Millennials und eine davon war, dass sie etwas erst sehen wollen, bevor sie es glauben würden. Also zeig mir, was du glaubst und dann lasse ich mich vielleicht drauf ein. Gewinne mein Herz und dann kriegst du vielleicht auch meinen Verstand. Und der Prof meinte, ja, vielleicht kannst du was damit anfangen. Und sie sagte, okay, ich könnte zum Beispiel über Heilung in Wales schreiben. Worauf ihr Prof natürlich sichtlich überrascht war, weil er das nicht glaubte. Und sie erzählte ihm einfach ein paar ihrer eigenen Geschichten damit. Ihr könnt euch vorstellen, dass er nicht nur leicht verwundert war, aber sich schließlich auf dieses Thema einließ, sofern sie 8 bis 10 zuverlässige, aussagekräftige Heilungsgeschichten für eine wissenschaftliche Studie finden könne. Und am Ende fand Chloe 605. 605 Berichte über zuverlässige, aussagekräftige Heilung in Wales. Also nicht auf der ganzen Welt, sondern nur in Wales. Wales ist nicht besonders groß. Von denen 399 in den letzten 1 bis 5 Jahren stattgefunden hatten. So auch der Titel von ihrem gerade erschienenen Buch. 605 Everyday Miracles. Learning to do what Jesus did today. Alltägliche Wunder deshalb, weil ihre empirischen akademischen Studien zeigten, dass diese Heilung meist an ganz alltäglichen Orten stattfanden, in Geschäften, im Fitnessstudio, auf der Straße, beim Einkaufen, im Auto, mit Freunden unterwegs. Ja, auch in Kirchengebäuden oder am Sonntag im Gottesdienst, aber nicht so häufig. Sie geschahen durch ganz normale alltägliche Menschen wie du und auch ich und nicht vorrangig durch hauptamtliche Leiter, irgendwelche Priester, Pastoren, Pfarrer oder besonders heilige und begabte Christen. Es handelte sich um viele alltägliche Beschwerden wie Rückenschmerzen, Migräne, Prellungen, Hautprobleme, Kleinigkeiten, für die wir oft nicht beten und einfach eine Schmerztablette einschmeißen. In 40% der Fällen waren es aber auch lebensbedrohliche Krankheiten wie Krebs. Und die Menschen, die Jesus-Nachfolger, die um Heilung beteten, verwendeten dafür meist ganz normale, alltägliche Sprache, wie zum Beispiel im Namen Jesu sei von den Rückenschmerzen geheilt. Keine langen Gebete, nichts Kompliziertes. Und wenn nichts passiert, wenn ich für Kranke bete, wurde Chloe immer wieder von skeptischen, zweifelnden Christen gefragt und ich hätte die auch gestellt. Vielleicht ist es auch deine Frage. Sie schlägt vor, dann bete einfach nochmal. Und wenn dann nichts passiert, dann sag, du wirst weiter für die Person beten und dann tu es auch. Aber letztlich liegt es an Gott und nicht an dir, durch seinen Heiligen Geist diese Wunder zu wirken. Was, wenn Gott heute noch heilen kann und will? Durch dich. Deine Freunde, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, Menschen, die Gott über den Weg schickt und die dir von ihren vielleicht größeren lebensbedrohlichen Krankheiten oder kleineren Problemen an ihrem Körper berichten und du statt, oh, es tut mir echt leid für dich, einfach sagst, hey, kann ich für dich beten? Und es dann auch tust. John Wimber, Gründer der Vineyard-Bewegung, den habe ich letztes Mal auch schon zitiert, hinterließ ein bemerkenswertes Zeugnis über natürliche Heilungen, die nicht aus Hype oder Manipulation entstanden waren. Und als er gefragt wurde, wie das geschah, sagte er, wir beteten und beteten um Heilung und waren enttäuscht. Wir machten 9 oder 10 Monate lang weiter und schließlich bekamen wir eine. Dann beteten wir doppelt so viel und doppelt so lang, bis wir schließlich eine weitere erhielten. Da öffneten sich die Schleusen. Und die Heilung, nach der wir beharrlich gefragt hatten, wurde zur Normalität. Warum so lange Gott? Warum nicht gleich beim ersten Mal und beim zweiten Mal und beim dritten? Warum nicht immer? Vielleicht, weil Gott wollte, dass ihnen klar war und demütig bewusst war, dass dies nichts ist, was sie selbst vollbringen können. Im Übrigen an diesem Punkt, Heilung ist kein Ersatz für Medizin und die Fürsorge für deinen eigenen Körper. Zu einer ausgewogenen Heilungstheologie gehören sowohl die medizinische Heilung als auch die Selbstfürsorge. Und ich muss zugeben oder beichten an diesem Punkt, dass ich es persönlich äußerst schwierig finde oder herausfordernd finde, dann für körperliche Heilung zu beten, wenn ich weiß, dass die betreffende Person ihren Körper wissentlich selbst zugrunde richtet. Und trotzdem bete ich. Und bevor ich heute noch 2 weitere Geschichten dieser, aber anderer Art für euch habe, möchte ich an dieser Stelle nochmal in diesen Text schauen, den wir zu Beginn gehört und gelesen haben, aus dem 1. Korinther 12, 1 bis 11, wo es um die Gaben oder die Wirkung oder die Kräfte oder Manifestation des Heiligen Geistes im Leben eines jeden Jesus-Nachfolgers geht. Und was ich euch zeigen möchte, das habe ich nicht selber mir ausgedacht. Wie vieles, was ich predige, habe ich von anderen, meist älteren Menschen gelernt. Aber wir haben das letzte Woche nochmal zusammen, Hannah und ich, geprüft, ob das auch wirklich aus dem griechischen Text so stimmt. Und es macht tatsächlich gesamtbiblisch und im Kontext hier mehr Sinn, als das, was vielleicht viele oder einige von euch schon mal gehört oder gelernt haben und vielleicht sogar auch glauben. In diesen 11 Versen gibt es 2 verschiedene Wörter, die auf das bezogen werden, was der Heilige Geist durch uns tun möchte. Das eine Wort ist Charisma, das kennt jeder von uns, oder? Du hast Charisma, genau das, was sich als Gnadengabe übersetzt. Und das andere Wort ist Pneumatikos. Und das ist nicht so leicht zu übersetzen, aber es bedeutet so viel wie vom Geist erfüllt, durch den Geist gewirkt, Geisteswirkung oder auch einfach nur geistliche Dinge. manche von uns, mich eingeschlossen, haben vielleicht mal gelernt, dass wenn man Christ wird und dann so eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist macht, dass man dann eine oder zwei oder vielleicht auch drei Gaben bekommt, wenn man besonders heilig ist. Also Edwin bekommt die Gabe des Glaubens, Angie die Gabe der Geisterunterscheidung und ich, weil ich Pastorin bin, ich kriege die Zungenrede, prophetisches Reden und Heilung, so ungefähr, ja? Und dann gibt es tatsächlich auch Leute, und wir haben das auch mal gemacht, die machen dann so Gabentests. Wir hatten auch einen, den wir vor einigen Jahren noch angeboten haben. Und dann kannst du diesen Test machen und dann findest du in dem Test raus, was tendenziell deine Geistesgabe ist. Irgendjemand schon mal was davon gehört? Ja, es wird genickt, aber man ist sich unsicher. Okay. Ich bin fest davon überzeugt, nach dem, was ich jetzt gehört und gelesen habe und nachgeprüft habe, dass dies eine recht moderne Fehlinterpretation ist, was hier tatsächlich steht. In den Paulusbriefen gibt es etwa drei konkrete Aufzählungen, in denen er die Gaben, Charisma, und das Wirken des Heiligen Geistes, Pneumatikos, durch uns beschreibt. Die Stelle im Korintherbrief, die wir gelesen haben, dann gibt es eine weiter in Römer 12, wo man unter anderem Gaben wie Dienst, Großzügigkeit, Lehre, Leiterschaft und Barmherzigkeit findet. Und dann gibt es noch Epheser 4, wo wir über die Gaben bzw. die fünf Dienste des Apostels, des Evangelisten, des Lehrers, des Hirten und des Propheten lesen kann. Sowohl in Römer 12 als auch in Epheser 4 geht es um Charismen. Das können natürliche Begabungen oder von Gott gegebene Fähigkeiten sein. Nicht jeder von uns ist von Natur aus ein Leiter oder ein Lehrer oder ein Evangelist. Und nicht jedem fällt es von Natur aus leicht, großzügig zu sein, anderen zu dienen oder Barmherzigkeit zu zeigen. Was uns nicht davon abhalten sollte, darin zu wachsen. Aber manchen Menschen sind diese Eigenschaften aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihres Charismas eher gegeben, geschenkt als anderen. Aber um diese Art von Gnadengaben oder Charismen geht es im 1. Korinther 12 nicht. Hier geht es um Pneumatikus, die Wirkung des Heiligen Geistes durch uns, um die geistlichen Dinge, die der Heilige Geist durch uns tun will, und zwar durch jeden von uns. Wann immer er möchte und wann immer wir dafür offen sind. Zum Nutzen der ganzen Gemeinde und zum Zeugnis für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Wenn du Zeuge bist von prophetischer Rede, von Worten der Erkenntnis oder der Weisheit, von Sprachengebet und der Auslegung davon, von Heilung oder anderen Wundern, von Geisterunterscheidung oder auch von besonderem Glauben, wenn du das siehst, erlebst oder tatsächlich durch dich geschieht, dann ist das das Wirken des Heiligen Geistes durch dich. Und diese Wirkungen hängen nicht von deiner Persönlichkeit ab, ob du introvertiert oder extrovertiert bist. An deiner christlichen Sozialisation oder deinem Dienstgrad in der Kirche. Die will und kann der Heilige Geist durch alle von uns tun. Glaubst du das? Vielleicht. Wenn der Heilige Geist es tun möchte, du dafür offen bist, du demütig genug bist, dir bewusst ist, dass es hat nichts mit dir zu tun, dann könnte all das und noch viel mehr durch uns, durch mich und dich passieren. So wie Dr. Chloe Sword es wissenschaftlich beim Thema Heilung herausgearbeitet hat. An jedem täglichen Ort, durch jeden gewöhnlichen Nachfolger Jesu und mit all deinen ganz gewöhnlichen Taten und Worten. Kommen wir zur Geschichte Nummer 3 von 4. Jackie Pullinger ging in den 60er Jahren nach China, um dort als junge Frau Anfang 20, 22 um genau zu sein, als Missionarin an einen der schlimmsten Orte der damaligen Welt zu gehen. Der wurde erst in den 90er Jahren so verändert. Und also dieser Ort, diese Stadt, die ihr da seht, mehr oder weniger, die so aussieht, als würden da Leute auf einem Quadratmeter pro Kopf wohnen, wurde irgendwann in den 90ern abgerissen und heute ist dort ein Garten. In der ummauerten Stadt Kowloon, ob das so ausgesprochen wird, weiß ich nicht, damals ein Stadtteil von Hongkong, half sie vor allem Jugendlichen und kam dadurch mit extremer Armut, Prostitution, Kriminalität, Triaden und ganz viel Opium- und Heroinabhängigkeit in Kontakt. Ihr Buch Licht im Vorhof der Hölle beschreibt viele unglaubliche Geschichten. Aber ich möchte euch eine oder einen Teil einer Geschichte vorlesen. Im aktuellen Glaubenskundkurs von Alpha kommt sie auch zu Wort, und zwar in mehreren Teilen, schildert sie ein bisschen ihrer Geschichte. Und sie berichtet unter anderem, wie das Sprachengebet ein ganz normaler Teil ihrer persönlichen Jesus-Nachfolge an diesem Ort mit diesen Menschen ist und sie dadurch in diese dunklen Orte gehen kann und Gott durch Heilung und Wunder durch sie wirkt. Und ich lese euch einen kurzen Teil der Geschichte vor, in welcher ein einflussreicher Triadengangführer namens Akai einen ungewöhnlichen, wirklich ungewöhnlichen Heroinentzug durchläuft. Ich beginne, wo sich Akai entscheidet, den Entzug im Haus eines christlichen Missionarpaares zu machen, nachdem er bereits, und das ist wichtig an diesem Punkt, Jesus als Herrn angenommen hatte, aber immer noch heroinabhängig ist. Und sie schreibt das hier. Einverstanden, sagte Akai. Er öffnete seine Jacke, nahm einige rot verpackte Heroinpäckchen heraus und spülte sie in den Ausguss hinunter. Jetzt wurde es dramatisch. Zuerst gingen wir in seine Wohnung zurück, wo Akai die Götzenbilder seiner Mutter zerschlug und aus dem Zimmer warf. Dann langte er unter das Bett und zog einen Karton hervor, der Heroinvorrat für mehrere Wochen enthielt. Er spülte alles im Ausguss weg und wir sahen zu. Zuletzt brachten wir ihn zurück in die Wohnung der Williams im Mai-Fo-Bezirk und steckten ihn ins Bett. John rief einen Arzt an, der Christ war, und fragte, was beim Entzug zu erwarten sei für einen, der 10 Jahre lang süchtig war und täglich für $100 Heroin brauchte. Der Arzt erklärte, so einer werde ohne Medikamente sterbenskrank werden. Er werde Schüttelfrost, Fieber, Erbrechen, Durchfall und schwere Magenkrämpfe bekommen, sich auf dem Boden wälzen vor Schmerzen und schließlich gewalttätig werden und seine Helfer angreifen. Der Arzt riet davon ab, aber falls Jean das Unternehmen wagen wolle, würde er kommen und mit einer Ersatzdroge helfen, mit Methadon. Wir versuchen es lieber mit Jesus, entgegnete Jean und lehnte sein Angebot ab. So begann das Experiment. Ich verbrachte 3 schlaflose Nächte am Bett von Akai und erwartete alle vorhergesagten Entzugserscheinungen. Aber er schlief wie ein Kind. Nach 3 Tagen war ich abgezehrt, zerzaust und vollkommen fertig. Er sah blendend aus. Immer wenn er aufwachte und das geringste Anzeichen von Schmerz merken ließ, forderten wir ihn dringend auf, in Zungen zu beten. Und der Schmerz verschwand schlagartig. Für uns war das der endgültige Beweis dafür, dass das Beten im Geist zumindest für unsere Arbeit das Mittel für einen schmerzfreien Entzug von Heroin war. Nach 4 Tagen kam Akais Frau, um nach ihm zu sehen, und als sie erkannte, dass er geheilt war, wollte sie ihn gleich mitnehmen, bis hierher. Ich weiß, das klingt verrückt, und keine Sorge, ich werde das nicht morgen ausprobieren. Aber was lösen die bisherigen Geschichten von Tyler Staton, Dr. Chloe Swart und Jackie Pullinger bei dir aus? Verwunderung? Neugierde? Sehnsucht? Skepsis? Vielleicht auch Angst? Und was steht dir im Weg, Menschen mit Gebrechen und Krankheit einfach mal die Hände aufzulegen und für sie zu beten, wenn sie das möchten? Nachdem du sie gefragt hast, hoffentlich. Oder du bist in einem Gespräch und dir kommen plötzlich Gedanken oder Eindrücke, die du aus dir selber heraus nicht so hättest. Und du fragst Gott, hey, was hat das mit der Person zu tun? Und dann sagst du, hey, ich habe diesen Eindruck, diesen Gedanken, vielleicht ist das von Gott für dich. Und sprichst ihn auch mal aus. Was steht dir im Weg, dich für mehr Wirken des Heiligen Geistes durch dich zu öffnen? Um zum Zeugnis seiner Gnade zu werden. Und ich möchte heute mit einer Geschichte enden, die auch mit Wirkung des Heiligen Geistes durch uns zu tun hat, die vielleicht bei diesem Thema überrascht und aus einer ganz anderen Zeit stammt als die anderen 3. Denn wir kehren zu den ursprünglichen Wurzeln des Christentums zurück. Dort liegt meines Erachtens auch die Zukunft der Kirche von heute. Zumindest in der westlichen Welt. Ein Besuch in der römischen Arena mag als Abschluss dieser Predigt vielleicht etwas ungewöhnlich erscheinen. Doch genau hier beginnt unsere Geschichte, an einem Ort, an dem die ersten Christen mutig Zeugnis für ihren Glauben an Jesus Christus ablegten und ihre Entschlossenheit unter Beweis stellten, indem sie treu blieben, koste es, was es wolle. Das Wirken von einem besonderen Glauben, den wir in jenen Christen von damals sehen und vielleicht auch für uns neu entdecken können, beziehungsweise neu dafür bitten dürfen. Und ich lese euch zwei kurze Auszüge aus dem ersten Kapitel des Buches vor, das ich gerade ganz langsam selbst verdaue. Das heißt Wasser aus einem tiefen Brunnen, christliche Spiritualität von den frühen Märtyrern bis zu den modernen Missionaren von Dr. Gerald L. Zitzer. Der schreibt: Auch Christen fanden in der Arena den Tod. Ihr Leiden stillte den Blutdurst der Menge, die sich versammelt hatte, um zuzusehen, wie sie von Tieren zerfleischt oder vom Schwert eines Gladiators durchbohrt wurden. Das Martyrium der Christen war ein öffentliches Spektakel, das den einfachen Bürgern Unterhaltung bot und die Gläubigen warnte, dass sie die Nächsten sein könnten. Ironischerweise erzielte diese Verfolgung das Gegenteil dessen, was sie beabsichtigt hatte. Anstatt die christliche Bewegung auszulöschen, schürte die Verfolgung sie. Das Blut der Christen wurde, wie Tertullian schon vor langer Zeit sagte, zum Samen, der die Gläubigen inspirierte und die Heiden beeindruckte oder in Wut versetzte. Die Zuschauer fragten sich, woher diese Christen ihren Mut nahmen und welche Art von Religion zu einem solchen Opfer inspirieren konnte. Justin, der Märtyrer, ein bedeutender Apologet des 2. Jahrhunderts, wurde Christ, nachdem er die brutale Hinrichtung mehrerer Christen in Rom miterlebt hatte. Er war von deren Mut und Ruhe bewegt und fasziniert von einem Glauben, der eine derart kompromisslose Überzeugung hervorbringen konnte. Nach seiner Bekehrung versuchte er weltlichen Kritikern zu erklären, warum Christen bereit waren zu sterben. Und er schrieb dieses hier: Wir geben unser Bekenntnis nicht auf. Auch wenn wir mit dem Schwert hingerichtet, gekreuzigt, den wilden Tieren vorgeworfen, in Ketten gelegt und im Feuer sowie jeder Art von Folter ausgesetzt werden. Das weiß jeder. Im Gegenteil, je mehr wir verfolgt und gemartert werden, desto mehr Menschen werden durch den Namen Jesu zu gläubigen und gottesfürchtigen Menschen. Justin wusste, wovon er sprach. Auch er starb Mitte des 2. Jahrhunderts für seinen Glauben. Wie andere Märtyrer bezeugte er Christus durch seinen Tod. Andi, du darfst gerne nach vorne kommen, wenn du magst, und mich ein bisschen begleiten. Der christliche Glaube an Jesus als Erlöser und Herrn, als einziger Weg zu Gott, stellte im Römischen Reich den größten Anstoß dar. Er stand im krassen Widerspruch zu Roms Pluralismus und Toleranz. Kennen wir irgendwie auch, ne? Passt auch zu unserer Kultur von heute. Pluralismus und Toleranz. An Jesus als Mensch gewordenen Gott zu glauben, galt als töricht und gefährlich. Abgesehen davon, selbst die ersten 12 Apostel oder Jünger waren nicht von vornherein bereit, an diese Person zu glauben, als sie sich Jesus schließlich erwies. Auch die hatten Zweifel, weil die sich einen ganz anderen Messias vorgestellt hatten. Aus ihrem jüdischen Hintergrund hatten sie die Erwartung, dass der Messias als großer Anführer erscheinen würde, um die verhassten Römer endlich zu vertreiben, die Unabhängigkeit Israels wieder herzustellen und ein goldenes Zeitalter für dieses Volk wieder einzuläuten. Und dann kam der Tod Jesu und all ihre Hoffnung zerbrach. Und wäre Jesus im Grab geblieben, wäre die Bewegung sofort gestorben. Doch die Jünger behaupteten vehement, dass Jesus leibhaftig von den Toten auferstanden sei. Diese Auferstehung überzeugte sie davon, dass Jesus der Sohn Gottes war. Und das hatte tiefgreifende Auswirkungen darauf, wie sie auf ihr Leben in dieser Welt blickten. Es in keinster Weise herabwürdigten und sagten, ich will am liebsten gleich woanders hin. Aber ihr Leben als Auftakt, als Vorbereitung auf das ewige Leben, die Vollendung und Vollkommenheit und Wiederherstellung sahen. Sie konnten das Leben hier und jetzt schätzen, aber es gab ihnen auch Mut, ihr Leben in Erwartung an ein anderes, ewiges Leben zu opfern. Die ersten Christen glaubten, dass Jesus der Erlöser und der Herr sei und wurden in ihrem Bekenntnis durch das Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Glauben bestärkt. Ein besonderer Glauben. Und ja, wir müssen heute in diesem Land, in Berlin, Moabit und auch in Deutschland, vielleicht nicht für unseren Glauben sterben, wie andere Christen das an anderen Orten dieser Welt tun. Aber wir müssen uns möglicherweise zwischen Christus und etwas anderem entscheiden. Nicht jeder Christ war und ist dazu berufen, als Märtyrer zu sterben, aber jeder Christ ist dazu berufen, sein Leben Gott hinzulegen und sich selbst zu sterben und dadurch Zeuge seiner Gnade zu werden. Wir haben das in diesem Jahr immer wieder gehört. Wir haben darüber gesprochen, wer Gott ist, wie er sich selber vorstellt. Ein Gott voller Gnade und Barmherzigkeit und Liebe uns gegenüber. Wir haben uns das Evangelium seiner Gnade angeschaut, durch die Bibel hindurch und festgestellt, dass es nichts gibt, was wir tun können, um diese Liebe und diese Gnade zu empfangen. Außer auf Jesus, auf sein Leben, seinen Tod und die Auferstehung zu blicken. Wozu wir jedoch täglich eingeladen sind, ist zu bekennen, dass wir Empfänger dieser Gnade sind. Von Gott geliebt, verlorene Söhne und Töchter, die wieder zu Hause willkommen geheißen wurden. Das ist eine frohe, eine gute Botschaft, für die es sich zu leben und zu sterben lohnt, auf die eine oder andere Art und Weise. Und deshalb bekennen wir, wie die frühen Märtyrer und die Missionare der Neuzeit: Jesus ist Herr. Und ich möchte einen Text lesen, den ich erst gestern in meinem Bibelleseplan gelesen habe. Ich bin gerade im Römerbrief mit ein paar anderen vielleicht, die noch dabei sind. Und dann möchte ich beten und dann wollen wir heute noch einmal miteinander feiern. In Römer 14 steht: Denn wir gehören nicht uns selbst, ganz gleich, ob wir leben oder sterben. Wenn wir leben, leben wir, um dem Herrn Freude zu machen. Und wenn wir sterben, sterben wir, um beim Herrn zu sein. So wie Frau Link. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist ja gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr über alle Menschen zu sein, über die Toten und über die Lebenden. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir für dein Leben, für deinen Tod und für deine Auferstehung, dass es nicht das Ende war. Und wir danken dir für deinen Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, der durch uns und auch in uns wirkt. Und ich weiß nicht, wie es jedem Einzelnen gerade geht, aber ich habe Sehnsucht danach, dass wir ohne Hype und ohne Manipulation, ganz alltäglich, ganz gewöhnlich, Menschen unserer Nachbarschaft auf unserer Arbeit begegnen. Und wenn sie von irgendwas erzählen, was auf die eine oder andere Art und Weise Leid in ihrem Leben erzeugt, dass wir mit unserem Glauben in ihr Leben sprechen, für sie beten, uns darauf einlassen, von dir zu hören und das weiterzugeben. Menschen dienen mit dem, was du uns gegeben hast. Glauben dafür haben, dass du an unserer Seite bist, auch heute noch. Komm, Heiliger Geist, begegne uns. Sei uns nah. Zeig uns, wer du bist. Fülle uns mit deiner Kraft. und mach uns zu fähigen, nachfolgenden, wandelnden Zelten deiner Gegenwart.